Hallo zurück bei Kontrafunk aktuell. Unser nächster Gast ist Politikwissenschaftler und Journalist. Für die ARD hat er aufsehenerregende Dokumentationen erstellt. Er arbeitete für den Norddeutschen Rundfunk und gab sein Wissen über Journalismus auch weiter. Er war Lehrbeauftragter für praktischen Journalismus in Kiel und Berlin. Doch das änderte sich im vergangenen Jahr. Patrick Barb reiste in den Osten der Ukraine, um dort nach eigenen Angaben für ein Buch zu recherchieren. Als Antwort auf diese Reise hat die Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft Berlin angekündigt, nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Auch die Christian-Albrechts-Universität Kiel beendete die Zusammenarbeit mit Barb. Dagegen hat er jedoch geklagt und in dieser Woche ist ein erstes Urteil ergangen. Patrick Barb, schönen guten Tag.
Hallo.
Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat Ihnen jetzt Recht gegeben. Der Lehrauftrag hätte Ihnen von der Uni Kiel nicht entzogen werden dürfen. Welche Konsequenzen hat das?
Nun, zunächst einmal freue ich mich über das Urteil. Das Urteil stärkt in meinen Augen die Pressefreiheit. Das Verwaltungsgericht hat die Pressefreiheit gestärkt. Und das hat eine erhebliche Bedeutung über den originären Anlass hinaus. Allerdings, die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus. Und die Gegenseite muss entscheiden, ob sie in Revision geht.
Ihnen wurde ja auch in einer weiteren Frage Recht gegeben. Die Hochschule darf sich in einer Stellungnahme nicht mehr von ihrer Reise in die Ukraine distanzieren. Was ist denn die Begründung des Gerichts dafür?
Die Begründung war, dass dies eben eine rufschädigende Folge hat und die Universität hat inzwischen die Stellungnahme von ihrer Website entfernt.
Heißt das, Sie werden jetzt demnächst wieder Lehrbeauftragter in Kiel werden können?
Nein, Lehraufträge werden immer von Semester zu Semester ausgereicht und hier müssen zunächst einmal die Verantwortlichen der Universität klären, ob sie die Größe haben, mir erneut einen Lehrauftrag anzubieten. Die Studentinnen und Studenten würden es wünschen. Und mein Anwalt Dr. Arndt hat darauf hingewiesen, dass es hier ja nicht um einen Rechtsstreit geht, sondern es geht um Wissensvermittlung. Es geht eben um die jungen Menschen, die ein Recht haben, auch kritische Positionen zu hören und die ein Recht darauf haben, dass Wissenschaft sich dialogisch begegnet und nicht in administrativen Maßnahmen handelt.
Nun ist ja auch viel Porzellan zerschlagen worden. Wollen Sie denn wieder in Kiel oder Berlin lehren?
Natürlich würde ich in jedem Fall machen. Es geht um die Studentinnen und Studenten. Und ich hatte große Unterstützung bei den Studentinnen und Studenten. Es gab auch eine Demonstration vorm Gericht. Der Gerichtssaal war voll. Mindestens 30 Leute waren auf den Zuschauerrängen. Was für einen Verwaltungsgerichtsentscheid, in dem es normalerweise um die Baunutzungsverordnung oder ähnliche Themen geht, ungewöhnlich ist. Der Vorsitzende der Kammer hat gesagt, hier werden Grundrechte gegeneinander abgewogen. Das hat breites öffentliches Interesse gefunden. Die Studentinnen und Studenten vom Arbeitskreis Grundrechteschutz der Universität Kiel haben noch eine Protestveranstaltung organisiert am 11. April, zu der mehr als 100 Menschen gekommen sind.
Jetzt bezog sich diese Entscheidung ja auf die Universität Kiel. Meinen Sie, das könnte dazu führen, dass auch die HMKW Berlin Ihre Entscheidung revidiert und Sie wieder beschäftigt?
Das wäre natürlich wünschenswert, dass die HMKW auch ihre Entscheidung überdenkt. Aber das liegt in der Verantwortung der dortigen Entscheider. Ich kann das nicht sagen.
Der verantwortliche Richter am Verwaltungsgericht, Herr Sievers, hat während der Verhandlung eine Parallele gezogen. Sollte ein Fall wie Ihrer in Russland passieren, würde das unter dem Label der politischen Verfolgung laufen. Fühlen Sie sich politisch verfolgt?
Naja, die politische Verfolgung ist ja konkret. Am Karfreitag bin ich abends gegen 10:30 in Kiel mit einem Freund und dessen 18-jähriger Tochter in der Gaststätte Palenke aufgetaucht. Dort erklärte mir die Bedienung, ich sei ein Verschwörungstheoretiker, ich bekäme hier nichts zu trinken und solle das Lokal sofort verlassen. Meine 18-jährige Begleiterin hat dann gesagt, so stelle ich mir 1933 vor. Und dies dokumentiert die Zerstörung des Debattenraums und dies dokumentiert noch weitere Punkte. Begriffe wie Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Querdenker, Antisemit, Rechtsextremist haben inzwischen ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. Die Machteliten haben diese Begriffe besetzt. Sie wurden umgeformt zu Kampfbegriffen gegen politische Dissidenz und Herrschaftskritik. Aber Diese Kampagnen, die darauf aufbauen und diese Begriffe verwenden, werden organisiert und orchestriert von akademischen Eliten, auch im Journalismus, auch an Universitäten. Und die Bedienung in diesem Gasthaus war natürlich ein Student, der fürs Campusradio arbeitet. Und hier sieht man, wie das ineinander greift und bis zu welchem Maß der Debattenraum bereits zerstört ist. Ein zweites bedeutet dies: Man kann die inhaltliche Auseinandersetzung und die Hürden einer historischen und politikwissenschaftlichen Befassung überwinden, wenn man andere einfach mit solchen Begriffen belegt und aus dem Debattenraum damit ausgrenzt. Hier wird Machtpolitik durch vernunftgeleitete Argumentation ersetzt. Und das fällt auf die Akteure zurück.
Die Basis Ihrer Probleme mit den Universitäten ist ja ein Artikel von T-Online gewesen. Geschrieben hat ihn der leitende Redakteur Recherche Lars Wienand. Die Überschrift lautete: Scheinreferendum Hurra, deutsche Helfer in der Ostukraine. Sind Sie ein deutscher Helfer in der Ostukraine, ein prorussischer?
Nein, und ich bin kein deutscher Helfer in der Ostukraine, und das hätte Lars Wienand auch wissen können. Und wenn er seriös gearbeitet hätte, dann hätte er eine Stimme, eine Quelle außerhalb der digitalen Welt, also außerhalb der Computerwelt, herangezogen, und dies wäre ganz leicht möglich gewesen. Man ruft in der zuständigen Zivilkammer der Russischen Föderation an und sagt den Kollegen: Schickt mir mal eine Liste eurer Wahlbeobachter. Die hätten vermutlich auf die Website verwiesen, auf ihre eigene Website. Dort gibt es eine Pressemitteilung auf Englisch. Dort sind die Wahlbeobachter genannt, denn es gab ein Hearing am 29. September 2022 vor der Zivilkammer in Moskau. Ich war nicht zugegen, ich bin da auch nicht genannt. Man hätte hilfsweise auch beim sogenannten Informationsministerium der Militärbehörden in Donetsk anrufen können und hätte die fragen können, ob ich akkreditiert bin. Dies wäre auch leicht möglich gewesen. Allerdings wären hier russische Sprachkenntnisse erforderlich gewesen.
Es geht also um den Verdacht oder den Vorwurf, dass Sie ein Wahlbeobachter gewesen sein sollen bei diesen Referenden in der Ostukraine. Nun wurde das auch erhärtet durch ein Foto, auf dem Sie zu sehen gewesen sind, wohl mit Wahlbeobachtern.
Ich bin mit Wahlbeobachtern zu sehen gewesen. Ich habe hier an einer Pressekonferenz teilgenommen, aber ich möchte Ihnen sagen, ich habe an ähnlichen Veranstaltungen, Pressekonferenzen, militärischen Briefings, auch bei meinen Recherchen 1999 im Kosovo teilgenommen, auch 2002 in Afghanistan. Denn ein Journalist ist darauf angewiesen, sich auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Militärbehörden, wo gegebenenfalls Minenfelder noch nicht geräumt sind, wo noch versprengte, bewaffnete Kräfte unterwegs sein können, aber auch sich auszutauschen über die Stimmung in der Bevölkerung. Und nichts anderes habe ich getan. Denn Sie müssen sich vorstellen, wir haben 3 Tage zuvor erfahren in Moskau, dass ein Referendum durchgezogen werden soll. Und ich dachte, klasse, Putin lässt wählen. Und vor Ort zeigen irgendwelche Uniformierten den Menschen, wo sie ihr Kreuzchen machen können. Und dann musste ich vor Ort erleben, dass ich keinen einzigen Menschen finden konnte in allen 4 Oblasten, der gesagt hätte, an dieser Wahl ist was faul, da stimmt was nicht, da wird betrogen. Und das hat mich sehr erstaunt. Und ich wollte mich deswegen auch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen und die Stimmen anderer Menschen hören. Und siehe da, fast alle Menschen im Donbass streben zur Russischen Föderation. Der Grund ist ganz einfach. Für diese Menschen hat der Krieg eben nicht nur 2022 begonnen, sondern im März 2014, als die ukrainische Armee begonnen hat, den Donbass zu beschießen. Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es in der Zwischenzeit mehr als 14.000 Toten. Und wenn wir hier in Berlin beispielsweise von Potsdam beschossen würden, von der Bundeswehr, und hätten mehr als 14.000 Tote, dann würden wir vielleicht auch sagen, lass uns das lieber mit den Polen machen. Was haben wir eigentlich mit den Deutschen am Hut?
Damit machen Sie ja auch schon den Vorwurf auf, der Ihnen auch gemacht wird. Also Sie würden ein völkerrechtswidriges Referendum während eines Krieges legitimieren und damit dann Gebietsansprüche untermauern, die aber völkerrechtswidrig sind.
Ach, das stimmt ja nicht. Das habe ich nicht getan. Ich habe gesagt, die Stimmung der Bevölkerung deutet darauf hin, dass die Menschen nach Moskau wollen. Das ist doch vor Gericht angesprochen worden. Ich kann Ihnen ein Zitat sagen. Es wurde auch ein Video eingespielt. Ich habe Alina Lipp gesagt, die Behörden gewährleisten keine freie und geheime Wahl. Ohne öffentlichen Druck muss auch mit Nein gestimmt werden können. Allerdings habe ich auch darauf hingewiesen, dass die Stimmung der Bevölkerung so ist, dass sie nach Moskau strebt, dass sie nach Russland strebt. Das hat historische Gründe und die Gründe, die ich gerade eben erwähnt habe.
Die andere Seite im Verfahren ist der Anwalt der Gegenseite gewesen und der sagte während des Verfahrens, Sie, Herr Barb, hätten ein beeindruckendes Lebenswerk, das nicht zerstört werden soll. Wie intakt ist denn Ihr Lebenswerk aus Ihrer Sicht?
Naja, das ist natürlich durchaus berührt von der Berichterstattung und es geht ja genau darum, mit denunziatorischen Kampagnen das Lebenswerk eines Menschen zu zerstören und ihn beruflich zu beschädigen. Es geht ja darum, einen Menschen aus dem Debattenraum auszugrenzen. Es ist ja keine faire Diskussion gewesen, sonst hätte T-Online sauber recherchiert. Aber das läuft so, dass immer wieder T-Online hier den Wellenbrecher für solche Denunziationskampagnen gibt. Das war auch im Fall Ulrike Geroso und im Fall Gabriele Krone-Schmalz. Und dann hängen sich andere dran, schreiben ab, weil es so schön ist und so einfach mit Kampagnen Klickzahlen zu generieren und die Werbeerlöse in die Höhe zu treiben. Seriöser Journalismus sieht anders aus.
Das Verwaltungsgericht Schleswig hat Patrick Barb recht gegeben. Die Entscheidung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, seinen Lehrauftrag zu beenden, war falsch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und die Universität kann sich um eine weitere Instanz bemühen. Herr Barb, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.